Was bedeutet eigentlich digitale Souveränität und wie stellt man sie her? Und wie steht es eigentlich um die digitale Souveränität in Deutschland?
Rohrpost auf die Ohren, der Podcast mit dem CIO des Bundes.
In dieser Folge Nummer 5 dreht sich wieder alles um Cybersicherheit, mit speziellem Fokus auf digitale Souveränität. Und da interessiert uns besonders der Blickwinkel des heutigen Gasts. Wilfried Kahl, Präsident der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz CITES. In unserer Rubrik 3 Fragen an geht es um den heiklen Balanceakt zwischen Freiheit und Sicherheit. Professor Dr. Judith Simon stellt sich den Fragen. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg und berät die Bundesregierung bei Fragen der Digitalisierung und Datenethik. Mein Name ist Daphne Flieger. Ich bin Journalistin und mit mir geht's wieder durch die aktuelle Rohrpost-Folge. Ja, hallo Herr Richter, und ich darf heute auch begrüßen den Herrn Kahl. Sie sind Präsident von CITES, der Zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, ich freue mich auch, heute hier sein zu dürfen.
Hallo Herr Kahl, Tag.
Ja, bevor es da genauere Einblicke gibt, Herr Kahl, Herr Richter, Sie kennen sich ja schon. Sie waren auch schon in München bei der CITES, haben sich da schon kennengelernt und auch besucht.
Ja, absolut. Unwahrscheinlich beeindruckend. Kann ich nur empfehlen, ehrlich gesagt.
Herr Kahl, Sie haben jetzt schon ein vierjähriges Jubiläum mit der CITES. Was ist denn da Ihre zentrale Aufgabe? Was kann man sich denn vorstellen?
Ja, Frau Flieger, Sie haben es richtig erwähnt. Wir sind erst 4 Jahre alt. Wir sind tatsächlich noch eine sehr junge Behörde. Wir wurden ja gegründet im Rahmen der Cybersicherheitsstrategie 2016 als ein Dienstleister für die Behörden des Bundes mit Sicherheitsaufgaben, als ein Dienstleister für Forschung, Entwicklung, Marktsichtung, Business Management. CITES hat deshalb auch ein sehr umfangreiches Aufgabenspektrum. Da wäre zunächst mal die digitale Forensik. Da beschäftigen wir uns mit der Technologie, die zum Beispiel bei der Auswertung von Asservaten, von Datenträgern oder Geräten erforderlich ist. Wir setzen uns auch auseinander mit dem kompletten Themenbereich der Telekommunikationsüberwachungstechnik, der Technologie zur Entschlüsselung von verschlüsselten Datenträgern, mit der Auswertung von großen Datenmengen und hier natürlich auch mit der möglichen Unterstützung durch künstliche Intelligenz.
Da frage ich nachher auch nochmal genauer nach.
Da kann ich Ihnen gerne dann auch noch ein Beispiel nennen. Wir versuchen natürlich auch neue Methoden zu entwickeln, neue Werkzeuge, neue Strategien für die Sicherheitsbehörden und machen auch Marktsichtung, um die unterschiedlichsten technischen Produkte bewerten zu können, die hier zu dem Aufgabenbereich gehören.
Ja, und wie gesagt, Herr Richter, Sie waren schon vor Ort, haben auch schon gerade beschrieben, dass es beeindruckend war. Welche Rolle spielt CITES denn für die Cybersicherheitsstrategie Deutschlands?
Also zunächst mal muss man sagen, dass die CITES wirklich sehr, sehr beeindruckend arbeitet. Das liegt zum einen an den hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort, die mit einer extrem guten Expertise an neuesten Entwicklungen arbeiten. Das liegt aber auch an der Arbeitsweise, an der Kultur in dieser jungen Behörde, die mich unwahrscheinlich fasziniert und von der man auch viel lernen kann, auch für andere Bereiche in der Verwaltung. Und in der Tat ist es richtig, dass die CITES sich gerade durch diese Arbeitsweise quasi zum Schrittmacher, ja, neue Technologien auch im Sicherheitsbereich entwickelt hat. Dort nicht nur evaluiert, auswertet, sondern wirklich ganz nah an dem, was technologisch an Fortschritt auf der Welt stattfindet, die Dinge ableitet und nutzbar macht. Und das finde ich sehr beeindruckend. Deswegen ist die CITES ein fester Bestandteil der Cybersicherheitsstrategie, auch bei der Neuauflage, die wir aktuell bearbeiten.
Genau, und auch am Standort München. Warum München, Herr Kahl?
Na, man hat sich natürlich überlegt bei der Gründung der Behörde, wo setzt man die CITES hin, wo ist das richtige Umfeld, denn wir können natürlich nicht alleine im freien Raum agieren, sondern brauchen auch ein Umfeld an Forschungseinrichtungen, an Industrie, mit denen wir zusammenarbeiten können. Und wenn Sie sich mal angucken, wer in Europa der Forschungs- und Entwicklungsstandort Nummer 1 für Informations- und Kommunikationstechnologie ist, dann kommen Sie ganz automatisch auf die Region München. Das ist der einfache Grund.
Jetzt stelle ich mir vor, wir sind alle, also viele sind im Homeoffice. Wie ist es bei Ihnen? Wie wichtig ist da noch der Standort?
Da kann ich gleich anknüpfen. Viele sind im Homeoffice, wie wahrscheinlich in jeder anderen Behörde auch. Der Standort bleibt weiterhin wichtig, denn wir bestehen natürlich nicht nur aus Leuten, die mit dem Laptop ins Homeoffice gehen können. Wir haben auch weiterhin Leute, die an großen und teuren Laboreinrichtungen, an komplexen, kostenintensiven Großanlagen arbeiten und forschen müssen. Und gerade hier ist es wichtig, einen Standort zu haben, wo ich Synergien generieren kann durch die gemeinsame Nutzung solcher Anlagen, solcher Infrastruktur. Und das tun wir zum Beispiel mit der Universität der Bundeswehr in München.
Welche Berufe findet man bei Ihnen? Also ich denke jetzt automatisch an IT, aber was gibt es da noch?
Sie finden bei uns Informatikerinnen und Ingenieure, Sie finden bei uns Sprachwissenschaftler, Sie finden bei uns Forensikerinnen und Forensiker. Sie finden bei uns das ganze Spektrum an technischen Berufen, die für unsere Aufgabenerfüllung notwendig ist. Und Sie finden bei uns natürlich auch Verwaltungsexperten, denn am Ende sind wir auch eine Stelle, die dafür sorgen muss, dass wir die richtigen Leute kriegen. Und da brauche ich zum Beispiel auch jemanden, der Recruiting versteht.
Jetzt gibt es natürlich aber auch Kritik an CITES, schon seit Anbeginn, dass die Behörde gegründet wurde. Ich sage jetzt mal, welche Kritik da so im Raum stand. Verlängerter Arm der Geheimdienste, aber auch Hackerbehörde, hat der Chaos Computer Club gesagt, oder auch Die Linke sind da vorne dabei und wollten die Behörde abschaffen. Da geht es ja um Befugnisse und die Tatsache, dass Sicherheitslücken nicht geschlossen werden müssen, wenn sie von CITES gefunden werden. Wie reagieren Sie denn auf so eine Kritik?
Erlauben Sie mir, dass ich hier zwei Aspekte mal anspreche. Sie haben es ja gerade schon genannt, es geht um Befugnisse. Was wir nicht haben, sind Befugnisse, wie Sie haben gerade schon genannt, ein Nachrichtendienst hat oder eine Polizei hat oder zum Beispiel der Zoll hat. Wir sind keine neue Polizei, kein neuer Nachrichtendienst. Wir sind ein Dienstleister ohne eigene Befugnisse, der diese Behörden unterstützt in der Arbeit mit Methoden, damit sie ihre Arbeit erledigen können. Der zweite Punkt, den Sie hier ansprechen, da muss ich ganz klar sagen, die Bundesrepublik Deutschland hat sich 1999 mit den Eckpunkten der deutschen Kryptopolitik festgelegt. Gegen jegliche Schwächung von Verschlüsselung, gegen jegliche Modifikation oder natürlich auch gegen ein Verbot von Verschlüsselung, um starke Verschlüsselung zu ermöglichen für die Bürgerinnen und Bürger. Und das hat nach wie vor Bestand, natürlich auch für CITES. Jetzt könnte ich sagen, damit ist die Frage beantwortet. Aber Sie müssen sich auch vor Augen halten, durch die Verbreitung starker Verschlüsselungsverfahren dürfen auf der anderen Seite nicht die gesetzlichen Befugnisse der Sicherheitsbehörden ausgehöhlt werden. Das heißt, wenn hier die Aufklärung schwerster Straftaten oder der Schutz der Bevölkerung im Raum steht, dann muss es natürlich dann unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen möglich sein, dass die Sicherheitsbehörden, das Polizei- und Nachrichtendienst auch verschlüsselte Kommunikation in Einzelfällen entschlüsseln kann. Und vor diesem Hintergrund hat zum Beispiel schon, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das glaube ich schon 2017, der Gesetzgeber in engem Umfang Befugnisse etwa für die Maßnahmen der Quellentelekommunikationsüberwachung erlaubt.
Ich glaube immer, wenn es Sachen gibt, die im Verborgenen geschehen, ist immer wahrscheinlich einfach das Gefühl, was nicht mitzubekommen, da. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, jetzt kommen Sie auch extra in den Podcast, erzählen von vielem, was geht. Ist das nicht auch irgendwie dann so ein Balanceakt?
Das ist natürlich ein Balanceakt. Wir wollen so transparent wie möglich sein. Wir werden natürlich auch, wir unterliegen jeder Kontrolle, wie jede andere Behörde auch, durch natürlich die parlamentarische Kontrolle, durch Innenausschuss, Haushaltsausschuss, durch die Dienst- und Fachaufsicht des Innenministeriums, durch den Bundesrechnungshof, durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Also da geht es uns nicht anders wie jeder anderen Behörde auch. Natürlich kann ich öffentlich nicht über alles erzählen, was wir machen. Denn am Ende geht es ja auch darum, dass unsere Kunden, die Polizeien und die Behörden des Bundes mit Sicherheitsaufgaben auch arbeitsfähig bleiben. Und wenn ich hier öffentlich ausplaudern würde, an was wir wirklich alles arbeiten, würde ich das gefährden.
Es hat auch viel mit dem Thema digitale Souveränität zu tun, wenn wir jetzt darüber sprechen. Und Herr Richter, bevor ich Sie gleich nochmal frage, mit was das eigentlich in Ihrer Arbeit zu tun hat, Herr Karl, was bedeutet denn für Sie digitale Souveränität?
Digitale Souveränität jetzt in meinem Arbeitsgebiet als Unterstützer für die Sicherheitsbehörden, das ist etwas, ich möchte mal so anfangen. Ich glaube, in den letzten Monaten ist allen deutlich geworden, dass wir in bestimmten Bereichen eine mehr oder weniger große Abhängigkeit von zum Beispiel außereuropäischen Herstellern haben. Nicht nur in technischen Bereichen, vielleicht auch in anderen Bereichen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir sind inzwischen Teil einer vernetzten Welt mit globalen Lieferketten.
Also zum Beispiel, wenn es um eine Bestellung von Webcams geht, da denke ich jetzt dran oder auf was spielen Sie da an?
Generell, ja. In allen möglichen Bereichen. Unser Ziel ist es hier, dass die Sicherheitsbehörden während dieses rasanten technologischen Fortschritts und auch vor dem Hintergrund, dass wir von globalen Lieferketten auch profitieren können müssen, handlungsfähig bleiben. Und zwar konkret sollen sie auch souverän entscheiden können, welche Technologie sie einsetzen. gleichzeitig aber auch in der Lage sein zu erkennen, welche Auswirkungen hat jetzt der Einsatz neuer Technologien. Und um das zu erreichen, sind für uns vier Aspekte wichtig. Die würde ich mal ganz gerne kurz anreißen und dann können wir gerne noch ins Detail gehen bei dem einen oder anderen. Das erste ist ganz wichtig, eine krisenfeste Versorgungssicherheit. Und zwar vor allem da bei Produkten und Methoden, die die zentralen Ermittlungsinstrumente der Sicherheitsbehörden sicherstellen. Das zweite ist, wir müssen die Fähigkeit haben, Produkte, Methoden, kommerzielle Produkte evaluieren zu können, wenn sie zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags bei Polizei oder Nachrichtendienst oder Zoll zum Einsatz kommen. Denn dann müssen sie natürlich, damit auch die entsprechende Einsatzsicherheit gewährleistet ist, umfassend geprüft werden können. Das ist insbesondere wichtig bei Algorithmen, zum Beispiel der künstlichen Intelligenz. Der dritte Punkt ist, und das zählt für mich auch zur digitalen Souveränität, unsere Ressourcen sind nicht unendlich. Und gerade wenn wir über komplexe oder kostenintensive Systeme reden, dann macht es natürlich Sinn, diese als Dienstleistung zentral zur Verfügung zu stellen. Und da, wo es nicht möglich ist, sie zumindest zu koordinieren. Und das Letzte ist, der vierte Punkt, und der ist für mich immens wichtig, um all das tun zu können, brauche ich Experten, die das können. Und Experten im Sicherheitsbereich brauchen spezielle Kenntnisse, die gehen auch über das im Informatikstudium vermittelte Wissen hinaus. Oftmals ist das auch ergänzt durch Erfahrungswerte, die diese Leute mitbringen. Und hier müssen wir Ausbildungsangebote schaffen und das tun wir auch und auch die Cyberforschung noch besser behördenübergreifend koordinieren, damit wir auch in Zukunft Technologien einsetzen können, wie zum Beispiel Quantencomputing.
Also ich finde das sehr spannend, weil es sehr deutlich macht, dass digitale Souveränität tatsächlich ein Querschnittsthema natürlich ist. Vor die Klammer gezogen heißt es ja quasi, dass man selbstbestimmt, dass man eben ja selbstständig und auch eben sicher verschiedene IT-Lösungen nutzen kann. Und das betrifft nicht nur Institutionen wie die CITES und andere staatliche Organe, sondern vor allem auch Individuen und Menschen am Ende des Tages. Und deswegen auch Digitalisierung ist ja ein Querschnittsthema, das alle Lebensbereiche und Arbeitsbereiche durchdringt. Und genauso ist es auch mit der digitalen Souveränität. Und ich fand es jetzt hier auch sehr spannend, wie Herr Karl dargestellt hat, dass es eben natürlich im Bereich der Sicherheit spezifische Anforderungen gibt, was die digitale Souveränität anbelangt. Da geht es im Spezifischen ja darum, dass man eben sehr eingeschränkt oder sehr spezifische Tools zur Verfügung hat, um im Sicherheitsbereich arbeiten zu können. Und da muss man genau verstehen, wie funktionieren diese Tools, die einen sehr spezifischen Einsatzcharakter haben, aber auch eine spezifische Funktionalität. Wie funktionieren die? Welche Technologie liegt dahinter? Wo kommen sie her? Welche Regelungen sind zu treffen, um sie einsetzen zu können? Welche Anforderungen stelle ich an solche Technologien, um sie einsetzen zu können? Und gerade wenn es auch um Aufklärung von Straftaten geht oder in der Gefahrenabwehr eingesetzt wird, müssen wir da absolute Transparenz haben. Und deswegen bin ich so dankbar für die Arbeit der CITES da an der Stelle, die genau diese Transparenz mit einer hohen Expertise aufdeckt, offenlegt und dabei sehr transparent auch arbeitet. Also mal ganz konkret, wenn man einzelne Beispiele heranführt, damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann. Es gibt ganz spezifische Techniken, zum Beispiel bei der Durchführung von Observation oder auch bei der Entschärfung von unkonventioneller Spreng- und Brandvorrichtungen. Das ist natürlich etwas, was ich nicht so einfach auf dem Markt im Laden kaufen kann, sondern wo ich genau einen Überblick haben muss, wo gibt es auf der Welt, welche Lösungen dafür, wie sind sie aufgebaut, wie funktionieren sie, damit ich die auch bestmöglich dann nutzbar machen kann für Sicherheitsbehörden, die wiederum auf ihrer rechtlichen Grundlage dann solche Instrumente einsetzen können.
Ja, beim Thema Straftaten, und da denkt man ja auch dann sofort an digitale, also beziehungsweise an die forensischen Möglichkeiten, die Sie da bei der CITES verfolgen, Herr Karl. Da haben Sie auch ein Projekt, wenn man auf der Webseite nachschaut, findet man es. 4Mobile heißt es. Vielleicht können Sie das auch mal konkreter vorstellen.
Ja, das ist ein schönes Beispiel für das, was Herr Dr. Richter gerade gesagt hat. Wir versuchen hier Standards zu setzen in Bezug auf Produkte und Methoden, die von den Sicherheitsbehörden eingesetzt werden zum Auswerten von Mobilfunkgeräten. Das ist daher auch die Abkürzung, 4Mobile steht für Forensik und Mobiles als englische Bezeichnung für Handys. Hier geht es um die Entwicklung eines europaweiten Standards, den wir zusammen mit einem Konsortium aus Strafverfolgungsbehörden, Universitäten, staatlichen Forschungseinrichtungen, Behörden und Wirtschaftsunternehmen aus ganz Europa angehen, eines europaweiten Standards zur Untersuchung von Mobilfunktelefonen. Und mit Hilfe der daraus sich ergebenden Projektergebnisse soll es zukünftig möglich sein, dass sichergestellte Mobilfunkgeräte zum einen EU-weit länderübergreifend standardisiert, natürlich dann auch gerichtsfest untersucht und aufbereitet werden können. Und hier wird auch an technischen und weiteren technischen Kompetenzen und Möglichkeiten geforscht, um hier auch die technischen Möglichkeiten zu erweitern. Aber das Wichtige ist hier die Standardisierung, dass wir hier einen einheitlichen Standard setzen, um auch ein sogenanntes Vendor-Lock-in zu vermeiden, wenn ich mich schon aus globalen Lieferketten beziehen muss. Die Standards für den Einsatz, das souveräne Anwenden, setzen wir.
Also, dass man quasi unabhängig von auch Herstellern dann bei den Handys ist? Ist
das
dann
in dem Fall jetzt nicht unabhängig von anderen Herstellern, aber wir legen die Standards fest, nach denen diese Produkte bei uns angewendet werden. Mhm. Und das ist auch etwas, nach dem sich dann die Hersteller richten können. Und wir sorgen so auch dafür, dass wir uns nicht auf einen Hersteller festlegen müssen, sondern öffnen das dann auch durch diese offenen Standards für viele Hersteller, die dann hier Produkte anbieten können. Auch das ist ein Stück weit Souveränität. Nicht nur selbst machen, sondern dafür sorgen, dass ich auch souverän Dinge einsetzen kann, die ich nicht selbst herstellen kann.
Geht es dann darum, um eine Bestimmung in Deutschland, in Europa oder für die
in
ganze
Europa.
Welt?
In Europa. Es wird ein europäischer Standard
entstehen. Genau. Und Herr Richter, das ist ja auch Ihnen immer ein Anliegen, dass man da eben Standards schafft.
Das ist ein ganz tolles Beispiel. Also letztendlich der Aufbau und der Ausbau von Cyberfähigkeiten bei den Sicherheitsbehörden ist eine permanente Herausforderung, weil sich Dinge ganz schnell verändern, weiterentwickeln. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir betroffene Akteure frühzeitig miteinander ins Gespräch bringen und diese Herausforderung gemeinsam angehen. Deswegen ist ja auch gerade dieses Themenfeld digitale Souveränität der Sicherheitsbehörden auch ein wichtiger Bestandteil des 9-Punkte-Plans, den wir im letzten Jahr aufgestellt haben. Und die CITES wird dabei weiterhin eben auch ein Augenmerk auf die Frage legen, ja, wie es gelingen kann, dass wir eben die digitale Souveränität der Sicherheitsbehörden stärken und auch durch eben diese Fähigkeiten, die dort aufgebaut und auch nutzbar gemacht werden, auf die digitale Souveränität letztendlich des Staates, aber auch der Individuen einzahlen. Und ich finde richtig, dass dabei eben die IT-Expertise, die wirklich sehr rar ist in vielen Bereichen, durch die CITES da ganz stark empowert wird sozusagen, nutzbar gemacht wird, angezapft wird und dass es da gelingt, auch wirklich fantastische Persönlichkeiten zu gewinnen, die im Team mitarbeiten und genau an diesen Fähigkeiten arbeiten.
Jetzt geht es auch nochmal um das Thema KISTRA, weil wir nochmal auf die Forschungsprojekte gucken wollen. Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, es geht da um auch KI oder Machine Learning, um es nochmal genauer zu definieren. Was passiert denn bei KISTRA? Da geht es ja um Hasskriminalität zu entdecken im Internet.
Genau, das ist ein schönes Beispiel, was vielleicht auch die möglichen Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz verdeutlichen kann. Hier geht es tatsächlich um einen Beitrag zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz und dazu, dass die Strafverfolgungsbehörden die Verbreitung zum Beispiel auch von kinderpornografischem Material besser verfolgen und am Ende vielleicht sogar verhindern können. Und dazu haben wir ein Forschungsprojekt, das nennt sich KISTRA, ist, können Sie sich denken, ja auch eine Abkürzung.
Ja.
Künstliche Intelligenz, also KI, zur Früherkennung von Straftaten im Internet. Das ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt gestartet haben und wo aber auch weitere Universitäten dran mitarbeiten, ein Forschungsprojekt. Und im Detail arbeiten wir hier an der Erforschung von technischen Lösungen zur Erkennung von Hasspostings im Netz. Das ist das Ziel. Jetzt können Sie sich denken, das ist bestimmt nicht einfach, denn es fällt auch Menschen nicht besonders leicht.
Das wollte ich gerade fragen. Auch arbeitet man dann mit Filterwörtern, aber selbst da...
Nein, das ist ein komplexes Thema. Denn hier die Grenze zu erkennen, was ist noch freie Meinungsäußerung, was ist jetzt ein strafbarer Tatbestand von Hass und Netze, ist kein leichtes Unterfangen und mit Filterwörtern alleine kommen Sie da nicht weiter. Also hier ist es tatsächlich das Ziel, intelligente Methoden des Machine Learnings einzusetzen, der künstlichen Intelligenz, wenn Sie so wollen, um hier die Ermittler in Zukunft unterstützen zu können, dies zu unterscheiden, damit einfach die Flut an solchen Vorgängen nicht mehr von Menschen erst ausgewertet werden muss, sondern hier eine Unterstützung stattfinden kann durch intelligente Maschinen. Da sind wir noch am Anfang der Forschung.
Woher bekommen Sie da die Daten?
Im Moment ist das noch kein Thema, denn im Moment geht es darum, zu überlegen, welche Algorithmen kommen zum Einsatz, auch eine Marktsichtung zu betreiben, auch was schon an Forschung in der Welt dazu geleistet wurde, erst aufzuarbeiten und was die Daten angeht, um schlussendlich dann auch Systeme zu trainieren. Dafür ist ja dann auch das Bundeskriminalamt mit im Projekt für die Mitarbeiter. Das ist angelegt übrigens auf mehrere Jahre.
Und dann ist aber auch das Ziel, dann irgendwann Daten, also echte Daten zu verwenden?
Naja, am Ende ist natürlich das Ziel, Produkte zu haben, die auf die echten Daten gucken, um damit eine Unterstützung für die Ermittler leisten zu können, klar.
Und das ist sicher schwierig, weil es ja auch eine Flut von zum Beispiel sozialen Netzwerken, in denen ja die meiste Kommunikation stattfindet, gibt, da die ganzen Schnittstellen auch abzugreifen. Wie arbeitet man da zusammen?
Soweit sind wir noch nicht. Mhm. Wie gesagt, im Moment geht es um die Technologie, dahinterstehende Technologie. Deswegen ist es auch ein Forschungsthema. Aber da haben Sie natürlich schon einen Punkt angesprochen, der verdeutlicht, dass es für eine rein manuelle Bearbeitung in der Zukunft keine Lösung geben kann, wenn hier nicht eine maschinelle Unterstützung stattfindet, einfach durch die Flut an möglichen Daten.
Natürlich stelle ich mir auch immer die Frage, wenn wir jetzt Algorithmen haben, die darauf trainiert sind, sage ich mal, Interessen von Menschen auszuwerten, wie manipulierbar wird man dann eigentlich? Und gerade vor dem Hintergrund finde ich es wichtig, dass man die Algorithmen versteht und auch gerade mit der Frage Diskriminierung sich auseinandersetzt. Also das Thema gerade künstliche Intelligenz ist natürlich etwas, das einen sehr breiten Platz einnimmt. Ich wage zu prognostizieren, dass wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, wie sich künstliche Intelligenz weiterentwickelt, dass es im Augenblick noch so ein bisschen auch bei Expertinnen und Experten verhaftet ist sozusagen. Jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, ähnlich wie bei, ich weiß nicht, bei Websites, die gebaut werden. Früher haben das IT-Spezialisten gemacht. Heute gibt es da tolle Anwendungen für, wo man das selber bauen kann. Ich glaube, so eine Entwicklung wird künstliche Intelligenz zunehmend auch einnehmen, wo es leichter fällt, dann eben auch Anwendungsfälle sozusagen auch selber auf den Fachseiten dann nutzbar zu machen für künstliche Intelligenz. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt an diesen Weichenstellungen, die kommen, auch diese Technologie und gerade auch die Frage der Diskriminierung da sehr auf dem Schirm haben, denn erst dann kann digitale Souveränität wirklich Platz greifen.
Weil gerade auch die Algorithmen einem ja im Alltag dauernd begegnen, egal ob beim Online-Shopping oder auch bei der Auswahl der Nachrichten, wenn man über soziale Netzwerke diese kommuniziert. Da sind wir aber auch nochmal beim Thema digitale Souveränität. Jetzt zum Abschluss, Herr Richter, auch nochmal die Frage, was haben Sie denn für ein konkretes Ziel in der Sache? Wie wollen Sie die digitale Souveränität umsetzen?
Ich finde es gut, dass wir heute an sehr prominenten Stellen über digitale Souveränität diskutieren. Noch vor wenigen Monaten oder Jahren war das noch Thema von Expertinnen und Experten. Heute, wo wir den Digitalisierungsschub ja erleben, auch durch die Pandemie sicherlich nochmal unterstützt, reden wir über digitale Souveränität auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Wir haben ja die Berlin Declaration, wo wir quasi verabschiedet haben, was ist das Ziel der Digitalisierung in Europa. Da ist digitale Souveränität ein ganz wichtiges Element mit konkreten Maßnahmen hinterlegt. Wir haben jetzt in dem Sicherheitsbereich gerade davon gesprochen. Man muss bei digitaler Souveränität auch unterscheiden zwischen Souveränität, wo habe ich Auswahlmöglichkeiten, wo habe ich die Expertise, mich entscheiden zu können, welche Varianten ich wähle und wo brauche ich Autarkie, wo muss ich auch selber etwas bauen. Bei diesem letzten Punkt gibt es nur sehr eingeschränkte Bereiche. Also digitale Souveränität ist viel größer als Themenfeld angelegt, als das Thema Autarkie zum Beispiel. Und insofern finde ich es gut, dass wir jetzt in allen Bereichen über das Thema diskutieren und Maßnahmen entwickeln. Deswegen ist es natürlich auch Gegenstand des neuen Punkteplans, wo wir auch ein Zentrum für digitale Souveränität anstreben, gerade in der Entwicklung haben, in der Abstimmung auch mit Bundesländern, weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, jetzt bei der Beantwortung der Frage, es ist nicht nur eine Frage des Bundes, sondern wir müssen es wirklich von europäischer Ebene auf Bundesebene mit den Ländern und Kommunen gemeinsam ernst nehmen, weil dann entwickeln wir eine Auftraggeberfähigkeit, die uns in allen Bereichen auch in die souveräne Situation bringt und uns Login-Effekte vermeiden lässt. Ja.
Herr Richter, Herr Karl, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Vielen Dank, Herr Karl, auch vielen Dank für die Bereitschaft. Freue mich über die gemeinsame Zusammenarbeit.
Sehr gerne.
Und hier geht's jetzt weiter mit Kurzmeldungen. Momentan wird viel über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz aus Bund und Ländern berichtet. Eine vergleichbare Runde gibt's auch für das OZG. Beim zweiten OZG-Fachministertreffen sind Ende März die Chefdigitalisiererinnen und Digitalisierer Deutschlands zusammengekommen und haben Bilanz gezogen. Immerhin müssen bis Ende 2022 575 Verwaltungsleistungen mit tausenden Einzelprozessen online funktionieren. Nutzerkonten zur sicheren Authentifizierung bereitstehen und Landes- und Bundesportale vernetzt sein. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer wird der Bund seine 115 Leistungen sowie die OZG-Infrastruktur fristgerecht online stellen. Alle Länder haben sich bei dem Treffen geschlossen hinter das Einer-für-alle-Prinzip gestellt. An das ist auch die Verwendung der Konjunkturpaketmittel geknüpft. Ebenfalls Ende März hat das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gemeinsam mit dem BSI eine bundesweite Informationskampagne zur IT-Sicherheit gestartet. Die Kampagne mit dem Namen »Einfach absichern« wird sowohl online als auch offline sichtbar sein. Das Ziel ist, bei Bürgern und Bürgerinnen ein Problembewusstsein für IT-Sicherheit zu schaffen. Die Kampagne soll für Sicherheitslücken in alltäglichen Situationen sensibilisieren, in sozialen Netzwerken, beim Online-Shopping, im Homeoffice oder auch beim Online-Gaming. Wer sich für tiefergehende Informationen zum Thema Cybersicherheit interessiert, dem sei der Podcast Cybersnacks ans Herz gelegt. Absender ist die Allianz für Cybersicherheit, gegründet vom BSI und Bitkom. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes. In der Rubrik Jetzt digital reden wir über Fortschritte und dazu gehört auch dieses Thema. Es ist etwas, das sich niemand wünscht, Opfer einer Gewalttat zu werden. Im Fall der Fälle kann es hilfreich sein zu wissen, dass es unter bestimmten Umständen Anspruch auf Entschädigung gibt. Das ist gesetzlich geregelt. Im Freistaat Sachsen entfällt nun der Gang zum Amt. Der Antrag auf Entschädigung ist seit Beginn des Jahres komplett online möglich. Er kann von den Opfern selbst, von Angehörigen oder anderen Bevollmächtigten gestellt werden. Ein solcher Antrag erfordert sensible Angaben. Ein intelligenter Online-Assistent führt Betroffene einfach und sicher durch den Prozess. Alle Nachweise können digital vorgelegt werden. Diese OZG-Leistung ist Teil des Themenfelds Recht und Ordnung. Das Bundesland Sachsen hat es gemeinsam mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz entwickelt. Jetzt könnt ihr wieder raten. Ihr hört ein Geräusch und wir fragen, welchen Gegenstand des Monats suchen wir? Wahrscheinlich habt ihr schon eine Vorahnung. Dieses Mal haben wir den Stempel gesucht. Und jetzt mal ehrlich, wer denkt nicht bei einer Behörde an Stempel in Vorzimmern und Amtsstuben? Die Geschichte des Stempels begann vor Jahrtausenden in Indien. Die ersten Formen bestanden aus Lehm und der Druck aus Naturfarben, beispielsweise Blüten oder Früchten. Der älteste Nachweis befindet sich auf einer Tonscheibe, dem Diskos von Phaistos, und kann auf 1700 Jahre vor Christus zurückdatiert werden. Ein weiterer Vorläufer des Stempels, so wie wir ihn heute kennen, war das Siegel. Dieses wurde bereits im alten Orient eingesetzt und hatte seine Hochzeit im Mittelalter. Die Funktionen waren vielfältig: Erkennungszeichen, Verschlussmittel oder auch zur Beglaubigung eines Dokuments. Spannend ist, als Nutzer eines Siegels konnte man sich die Farbe des Wachses nicht selbst aussuchen. Die Farbe gab nämlich Aufschluss, welchen Rang man in der Gesellschaft hatte. Aus dem Siegel wurde nach und nach der Stempel. Zurückverfolgen lässt er sich bis ins 15. Jahrhundert. Da findet man ihn im venezianischen Postwesen. Flächendeckend durchgesetzt hat er sich etwa 2 Jahrhunderte später. Besonders bekannt seit dieser Zeit ist übrigens der Paid-One-Penny-Stempel, entwickelt in London. Das war der Vorgänger des Bezahlstempels. Seitdem setzte sich der Stempel durch. Zu seiner Erfolgsgeschichte gehörten Freigaben, Wareneingänge oder der herkömmliche Briefverkehr. Überall wurde gestempelt. Heute ersetzen digitale Signaturen und elektronische Siegel vielerorts den klassischen Stempel. Ein kleines Revival gibt's trotzdem bei Bastlern und im Do-it-yourself-Bereich. Wir stellen jetzt drei Fragen an Professor Dr. Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, und sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Frau Simon, das Thema Cybersicherheit eint einerseits Sicherheit, aber auch das Thema Freiheit. Wie viel Freiheit muss man aufgeben, um sicher zu sein? Welche ethischen Aspekte spielen Ihrer Ansicht nach hierbei eine Rolle?
Sicherheit und Freiheit beschreiben beides ja einerseits Grundbedürfnisse von Menschen und es sind andererseits eben auch zentrale ethische Werte, welche das Miteinander von Menschen bestimmen. Und die können natürlich auch im Konflikt miteinander stehen und tun das auch ganz oft. Und gerade im Kontext der Corona-Pandemie erleben wir das ja durchaus jeden Tag, dass wir mit Einschränkungen unserer persönlichen Freiheiten umgehen müssen, der Versammlungsfreiheit, der Reisefreiheit und Ähnlichem, welche dann eben mit einer Erhöhung der Sicherheit gerechtfertigt werden. Und Ethik selbst kommt häufig eben genau dann ins Spiel, wenn zwischen verschiedenen Werten oder Prinzipien abgewogen werden muss. Und hier muss die Ethik eben einerseits Gründe liefern, warum in welchen Fällen bestimmte Werte oder Rechte Vorrang genießen oder wichtiger sind und auch die Rechte von welchen Personen vielleicht höher zu gewichten sind, insbesondere besonders vulnerablen Gruppen wie Kindern oder kranken Personen und auch welche Handlungen daraus dann abzuleiten sind.
Und wie verändert sich die Diskussion im Hinblick der voranschreitenden Digitalisierung?
Also ethische Fragen im Allgemeinen haben im Kontext der Digitalisierung in den letzten Jahren enorm an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewonnen. Und das mag einerseits natürlich daran liegen, dass unser Alltag so stark mit digitalen Technologien durchdrungen sind. Das merken wir auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie ganz deutlich, dass wir ohne digitale Technologien im Grunde genommen ganz viele Dinge im Alltag nicht mehr erledigen könnten, ebenso jetzt wie diesen Podcast oder Ähnliches. Andererseits haben aber auch in den letzten Jahren diverse Skandale und Enthüllungen ethische Fragen und ethische Debatten zur Digitalisierung auch befördert. Und das fängt nicht an, aber einer der wichtigen Punkte waren zum Beispiel die Enthüllungen rund um Edward Snowden zu staatlicher Überwachung, aber auch verwandte Debatten rund um kommerzielle Überwachung durch große Plattformen oder Data Brokers. Wir müssen nur denken an mögliche Wahlmanipulationen im Fall von des ehemaligen US-Wahlkampfes oder des Brexits von Cambridge Analytica oder auch um diskriminierende Softwaresysteme im Bereich der Gesichtserkennung oder im Justizwesen. Und all diese Beispiele, die ja auch stark kontrovers diskutiert worden sind, zeigen halt die Notwendigkeit einer ethischen Befragung dieser Technologien und auch einer ethischen Gestaltung von Technologien.
Die beiden Pole Sicherheit und Freiheit scheinen manchmal unvereinbar. Wie kann man diesen Konflikt Ihrer Ansicht nach mit ethischem Bezug auflösen oder zumindest entschärfen?
Es ist richtig, dass gerade im Kontext staatlicher Überwachung und auch im Kontext von Cybersecurity oftmals Freiheit und Sicherheit gegeneinander ausgespielt werden. Allerdings gibt es ja durchaus auch Möglichkeiten, die auch technischer Natur sein können, Sicherheit und Freiheit gleichzeitig zu berücksichtigen. Ein Beispiel, was mir hier einfällt, ist zum Beispiel die Corona-Warn-App, die ich als ein positives Beispiel für eine Verbindung von Sicherheit und Freiheit sehe. Weil deren dezentrales Modell, was sich ja am Ende durchgesetzt hat, bringt einerseits Vorteile für die Freiheit mit sich durch Verschlüsselung und dezentrale Speicherung. Und die gleichen Verfahren erhöhen auch die Sicherheit gegenüber Angriffen und gegenüber möglichem Missbrauch. Das heißt, bei zentralen Systemen habe ich gegebenenfalls ein erhöhtes Angriffsrisiko und größere Gefahren durch möglichen Datenmissbrauch. Das heißt, man kann diese Konflikte durchaus lösen. Einerseits ethisch, indem man Lösungen sucht, die gegebenenfalls beide Werte realisieren oder auf bestmögliche Weise beide realisieren. Ich muss gegebenenfalls abwägen und argumentieren, wie ich diese Abwägung treffe. Oder manchmal kann man eben auch technisch versuchen, das aufzulösen, indem man Technologien baut, welche gleichzeitig Freiheiten und Privatsphäre schützen, aber auch sicher sind. Und das, ich meine, nicht ohne Grund gibt es ja starke Überlappungen auch in der IT-Entwicklung zwischen der Forschung zu Security und Privacy, was eben auch heißt, dass das nicht unbedingt ein Gegensatz ist, sondern je nach Aufschlüsselung auch zusammenführen kann.
Das waren drei Fragen an Frau Simon. Und zum Schluss der Rohrpost-Ausgabe möchten wir wieder eine Hörerfrage aufgreifen, die mich auf Instagram erreicht hat. Der Student Timo fragt sich, wie werden die IT-Lösungen von den federführenden Ländern und Ministerien beim OZG flächendeckend umgesetzt? Der föderale Aufbau Deutschlands verhindert ja eine zentrale Lösung. Das hat er uns geschrieben auf Instagram. Herr Richter, da geht es ja um das viel zitierte Einer-für-alle-Prinzip.
Mit der Frage hat Timo absolut ins Schwarze getroffen. Das ist die Kernfrage, die über das Gelingen des OZG entscheiden wird. Letztendlich arbeiten wir in dem Einer-für-alle-Modell. Das ist der Weg, indem wir im Föderalismus Lösungen, die an einer Stelle gebaut worden sind, anderen zur Verfügung stellen. Also um es ganz konkret zu machen, an einem Beispiel, das Land Sachsen-Anhalt hat zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem BMI eine Lösung für den BAföG-Antrag gebaut und finanziert. Und diese Lösung ist entwickelt worden auch in einem Labor, wo die Kundenperspektive eingeflossen ist. Dadurch ist eine sehr nutzerfreundliche Anwendung entstanden, die produktiv gesetzt worden ist. Und die anderen Bundesländer nutzen diese Lösung jetzt nach. Und ich freue mich sehr, dass die Fachministerinnen und Fachminister bei ihrem zweiten Treffen zur Digitalisierung erklärt haben, dass sie genau diese Lösung auch übernehmen in ihre eigenen Bereiche. Und das ist der Weg, wie wir sehr kosteneffizient im Föderalismus die beste Lösung flächendeckend anbieten können.
So, lieber Timo, das war die Antwort auf die Frage. Wir hoffen, dass sie damit beantwortet ist. Wenn ihr auch Fragen habt, schickt sie gern, zum Beispiel über Instagram. Das war unsere heutige Folge zur digitalen Souveränität. Und wir machen natürlich weiter. Seid schon mal gespannt auf die nächste Folge.